Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.
Guten Abend oder eher guten Morgen. Unser Raider Niklas hat geschrieben, es war ein wunderbarer Spieltag. Deswegen müssen wir jetzt sofort, Sonntagabend ist es, aufnehmen. Parallel spielen noch Villarreal und Athletic. Und gleich mal die Frage an Alex. Findest du denn, dass es auch ein wunderbarer Spieltag ist oder war bisher?
Eher nicht so sehr, ne? Servus Nils.
Servus.
Ja, ich kann dem Kollegen Niklas da eher nicht zustimmen, aber ich weiß natürlich, dass er aus der Madridista-Sicht das Ganze kommentiert. Ich habe eine etwas andere Sicht und ich glaube auch die Atleti-Fans werden den Spieler auch nicht ganz so wunderbar gesehen haben. Von daher, ja, gemischte Gefühle, würde ich sagen.
Gemischte Gefühle an Jornada 24, also Atletico und Barca gepatzt, so gesehen Real da ein bisschen der Nutznießer oder sehr durchaus der Nutznießer. Auch da hat der Niklas geschrieben, es war schon eher ein schmeichelhafter Sieg. Red mal später nochmal drüber. Heute in der neuen Folge geht es auch ein bisschen Champions League Vorschau für Real, für Atletico, die jetzt erst eingreifen. Natürlich wollen wir auch noch schauen, was da Barca gegen PSG gemacht hat. Auch noch ein bisschen Sevilla gegen BVB und so weiter. Es gab ein paar Elfmeter-Geschichten am Wochenende. Ein paar wurden verwandelt, ein paar wurden verschossen. Darüber werden wir reden. Dann Trainerdebüt ist erfolgreich verlaufen, das werden wir kurz besprechen und dann eigentlich, ja, zwei Spiele sind ja so gesehen noch offen, wie gesagt, Athletic empfängt gerade Villarreal, es steht 1-1 zur Halbzeit, das werden wir jetzt gleich noch so ein bisschen parallel begleiten, sage ich mal, je nachdem, was da passiert und dann Montagabend erst eben Sevilla bei Osasuna im Einsatz. Aber da dann auch die große Frage, ob das Titelrennen wieder offen ist, werden wir dann gleich nach und nach abarbeiten. Vorab nochmal, uns hatte jetzt der Alex Knickmeier darauf hingewiesen, dass er seinen Feed noch umstellen musste. Also jetzt eine technische Sache noch. Wir hatten ja unseren Feed umgestellt auf einen Podigy-Feed und vielleicht müsst ihr das auch noch manuell tätigen, euren Podcatchern oder wie das heißt, Alex.
Ja, tatsächlich eigentlich schon im September passiert, ne? Unser Umzug, wir haben uns selbstständig gemacht sozusagen, sind von mein Sport-Podcast weg und dementsprechend ja machen wir das alles mittlerweile alleine und selbstständig und da gab es auch eine Umstellung unseres Feeds und es gab auch einige Probleme, die sich teilweise ja Wochen und Monate lang gezogen haben und offenbar gibt es da Nachwehen bis jetzt, bis heute. Dementsprechend updatet mal euren Feed, er muss heißen tikitaka.podigy.io, das ist die Originalquelle, der neue Feed sozusagen, aber offenbar gibt es noch Apps und Podcatcher, die ja diesen neuen Feed noch nicht geupdatet haben, dementsprechend checkt das mal bitte aus. Normalerweise, also Spotify zum Beispiel hat ihn schon längst, Apple natürlich auch, aber es gibt auch irgendwelche anderen Apps, die ich noch gar nicht kannte, beispielsweise Overcast, davon hatte ich noch gar nicht gehört. Da gab es offenbar irgendwelche Probleme, dann noch irgendwie Podlove oder so. Ja. Dementsprechend, ja, falls ihr da andere Apps habt, checkt mal aus, dass ihr diesen neuen Feed bekommt den neuen Feed eingespeist habt, damit ihr ja jede Folge logischerweise dann automatisch aufs Handy bekommt.
Ja, da nochmal die URL tikitaka zusammengeschrieben .podigy.io und Podigy ist Podigy mit zwei EE am Ende. Ja. Das solltet ihr dann hinkriegen, aber wenn ihr das eh schon hört, dann ist es vielleicht eh schon wunderbar verlaufen. Der Alex Knickmeier war da jetzt noch eine Ausnahme, aber hätten wir das auch mal wieder klargestellt. Wir müssen uns auch bedanken für ein paar Fragen kamen. Die Aurelia, der Markus, der Lukas, die haben uns ein paar Sachen gestellt, gefragt. Das werden wir auch noch beantworten nach und nach. Aber jetzt geht's erstmal, würde ich sagen, zu Atletico,
ja, oder? Wir fangen mit dem patzenden Tabellenführer an.
Dem strauchelnden, mit den Nervenflattern.
Oh ja, diesmal kein Meisterdusel. Die letzten Wochen war so ein bisschen meisterduselig und zumindest beim ersten Tor für Levante war es mal andersrum. Ne? Da war mal der Dusel auf der Seite von Levante. Dieses doppelte Billardtor, sehr kurios.
Zweimal abgefälscht.
Und sehr viel Pech für Athleti natürlich. Ne? Also abgefälscht ist immer Pech, aber dass der dann so reingebilliardet wird, da über die doppelte Bande quasi, war schon unglücklich für Athleti.
Ja, Atletico wieder gegen Levante gepatzt. Es gab ja unter der Woche kurioserweise erst das Hinspiel. Also so lange hat es jetzt gedauert, bis dieser zweite Spieltag da jetzt nachgeholt wurde am Mittwoch. 1-1 ging der aus. Deswegen hatte ich zumindest getippt, oh, das könnte doch jetzt wieder ein 1-1 geben. Du hattest noch auf 2-1 Atletico sich getippt. Aber am Ende 0-2 Levante da zum ersten Mal überhaupt zu Gast bei Atletico gewonnen. Das schon mal die ganz große Geschichte. Ich glaube, Morales hatte ja schon ganz früh so eine Top-Chance im 1-1 gegen Oblak vergeben, aber ich glaube, trotzdem muss man insgesamt sagen, wenn das Spiel 4-1 ausgeht, dann kann sich Levante vielleicht auch nicht beklagen, weil 28 Abschlüsse, das gab es noch nie unter Diego Simeone und der ist ja jetzt schon ein paar Jährchen da, also Atletico hat eigentlich alles versucht, Suarez am Innenpfosten gescheitert, Joao Felix 2 richtig gute Chancen ausgelassen, auch Lemar 2-mal knapp gescheitert. Ich glaube, an jedem anderen Tag geht das Ding dann auch wirklich 3-1, 4-1 aus. Aber es sollte einfach nicht sein.
Diesmal soll es nicht sein. Deswegen sage ich ja, der Meisterdusel, ja, jetzt endlich mal nicht da gewesen. Zuletzt die Spiele gewonnen, wo sie ja kaum Chancen hatten und wo viele Spiele mal unentschieden ausgehen können. Da haben sie immer wieder knapp Alaves gewonnen.
Alaves Eibar.
Genau, Alaves Eibar kommt da, fällt da einem direkt ein. Und jetzt eben, ja, mal ein Spiel verloren, das sie eigentlich klar hätten gewinnen können oder müssen. Also so, ja, geht das mal in die eine und mal in die andere Richtung. Aber nichtsdestotrotz möchte ich trotzdem meinen Hut ziehen vor Levante, denn wenn das ein Copa-Spiel gewesen wäre, hätten sie ja, wären sie weitergekommen, ne? Hinspiel 1-1, Rückspiel gewonnen sozusagen. Also
so haben sie auch
in beiden Spielen Atletico geärgert und ja, besiegt. Das ist schon richtig stark. Also muss man echt seinen Hut davor ziehen vor Levante, die brutal stark drauf sind. Ich glaube, die haben jetzt in 17 Spielen oder so nur 3-mal verloren oder irgendwie sowas. Also brutal guter Lauf. Die klettern da oder sind hochgeklettert bis auf Rang 8. Ich glaube, vor diesen 17, also vor 17 Spielen waren sie noch 18. oder so. Dementsprechend ja mittlerweile sogar Europacup-Hoffnungen. Quasi ein Punkt hinter dem 7. Platz, der ja, die Hintertür zur Europa League ist sozusagen, also von daher Levante richtig toll drauf, muss man auch einfach mal loben, ne? Im Wandergewinn als erste Mannschaft in der Saison übrigens, schon eine tolle Leistung.
Ja, stimmt, war das erste Mal im Wander. Ja nach, glaube ich, 22 gewonnenen Heimspielen in Folge oder ungeschlagenen Heimspielen in Folge, das schon mal stark. Levante hatte ja auch Real Madrid geschlagen Ende Januar, das war ja zwar auch wegen auch der roten Karte von Militao, aber aktuell Morales, auch Roger Marti richtig gut drauf, man hat den Top-Vorlagengeber in La Liga mit Roche de Frutos, der hat
der
dann
Fruchtige.
Auch noch der Fruchtige, ja, das 2-0 gemacht, Neuzugang kam ja so, kommt ja aus Real Madrids Nachwuchs, hat da dann den Stadtrivalen geärgert mit dem 2-0 in der Nachspielzeit, also da auch ein bisschen schöne Geschichte, aber so Ex-Madrilene hatte ja auch jetzt Barcelona geärgert, schauen wir später nochmal drauf, aber du sagst es, Levante ist richtig gut drauf und jetzt Atletico eben von den letzten 4 Partien, also von diesen 12 möglichen Punkten haben sie nur 5 geholt, es gab ja unentschieden gegen Celta, dann jetzt das 1-1 gegen Levante und dann jetzt nochmal eine 0-2-Niederlage hinterher und da jetzt auch die große Frage, hat auch Aurelia gefragt, ist jetzt das Titelrennen wieder offen? Was meinst du?
Ja, wenn ich auf die Tabelle gucke, muss ich ja sagen. Real 3 Punkte hinter Atleti, ja, ein Spiel mehr, also es könnten dann 6 sein, aber 6 Punkte ist ja trotzdem nichts. Das Derby gibt es ja jetzt in, was, 3 Wochen,
März.
2 Wochen? Ja, dementsprechend ja, richtig, richtig eng kann es da werden. Lass Real gewinnen, im Wander allerdings, muss man sagen, also so leicht wird das dann nicht. Logischerweise, aber absolut alles drin. Aus Barca Sicht, der blöde Patzer, wir kommen später drauf, gegen Cadiz, ist natürlich ja denkbar dämlich. Nichtsdestotrotz, ja, im Derby nehmen die sich gegenseitig die Punkte weg. Und unentschieden wäre sogar aus Barca Sicht das Beste. Dann lass Barca jetzt gewinnen bis dahin. Dann ist absolut alles offen.
Ja, so eine Schwächephase von Atletico, jetzt 3 Patzer in 4 Partien, hatten wir jetzt den Rojiblancos nicht mehr unbedingt zugetraut, weil sie ja eben dieses Spielglück hatten und hat Suarez noch spät einen Elfmeter rausgeholt oder das Ding noch selbst gemacht in Llorente in Überform und plötzlich auch wackelt die Abwehr. Jetzt 7. Spiel in Folge gab's Gegentore. Ich wüsste nicht, ob es das überhaupt schon mal unter Simeone gab. Also irgendwie ist da plötzlich der Wurm drin. Aber wie ich eingangs schon erklärt habe, das Spiel hätte man eigentlich auch gut gewinnen können. Also das lag eigentlich ja, irgendwie sollte es einfach nicht sein, an einem normalen Tag gewinnt Atletico das 4-1 und keiner redet drüber. Also ich sehe da jetzt noch keine große Krise, vielleicht doch ein bisschen Nervosität schon, dass dann am Ende die Kaltschnäuzigkeit gefehlt hat bei Lemar, bei auch Felix, dass dann die Chancen nicht genutzt wurden, aber ich sehe jetzt Atletico noch nicht so am Wackeln, als dass da jetzt die nächsten Partien auch gepatzt werden. Also jetzt geht es ja noch nach Villarreal und dann kommt schon Real Madrid ins Wander. Ich glaube, da zumindest gegen Villarreal wird sich dann Atletico schon wieder ganz ordentlich schlagen und trotzdem könnten es auch 6 Punkte Vorsprung sein auf Real Madrid, wenn das Nachholspiel noch gewonnen wird. Also für mich ist das jetzt noch nicht eine komplett neue Liga. Wir haben ja beide getweetet, Groß Ei Liga, wie alle glaube ich auch, getrendet auf Twitter. Also das war das Unerwartete.
Es gibt Liga, ja.
Es gibt Liga, ja, es geht wieder los. Aber Atletico ist mir immer noch, eigentlich spielen sie in meinen Augen immer noch ganz gut, nur jetzt haben sie halt die Chancen nicht genutzt. Trotzdem ist da die Mannschaft noch nicht so am Kriseln und hat jetzt auch nicht mehr so viele Ausfälle wie beispielsweise Real Madrid mit 9 fehlenden Spielern am Wochenende. Also ich sehe das noch vorsichtig. Ich glaube jetzt, ich würde immer noch mein Geld, glaube ich, auf Atletico setzen.
Ja, Favorit sind sie weiterhin absolut, ganz klar, auch weil die anderen beiden Großen nach wie vor einfach enttäuschen. Also auch von den Leistungen her, jetzt das Ergebnis stimmte bei Real, aber die Leistung ist ja trotzdem nicht gut gewesen. Von daher ist Atletico absolut noch weiter der Favorit, ganz klar. Aber sollten die am Ende nicht Meister werden, glaube ich, wird ganz besonders der Kollege Angel Correa sich mit Schrecken zurückerinnern an seine Monsterchance bei Levante, als er das leere Tor nach diesem Rebound verfehlt hat. Was war es? Luis Suarez Schuss, ne? Robert ja, von sowas. Ließ nach vorne klatschen und Correa hatte das 2-1 auf dem Fuß. Was war es? 77. irgend sowas aus dem Ende des Spiels. Muss ihn nur noch reinschieben ins leere Tor und bolzt den Ball freistehend drüber. Das wäre der Siegtreffer für Atletico gewesen. Also wenn die am Ende nicht Meister werden und es lag an diesem Fehlschuss, mag man sich gar nicht ausmalen. Also so eng ist manchmal, kann das Ganze beieinander sein, ne, manchmal.
Ja. Das Derby wird es natürlich spannend machen am 7. März. Ich wollte noch hervorheben, Dani Cardenas, das war der Torhüter bei Levante, ich schätze mal, war auch sein Debüt, normal ist ja Aitor Fernandes im Tor. Und bei dem auch spannend, der hat nach dem Spiel gesagt, ich hoffe, dass Real Madrid die Liga gewinnt. Also da scheint ein kleiner Madridista im Tor gestanden zu haben und mit eben extra Motivation dann gegen Felix, gegen Lemar die Paraden rausgepackt. Riesenspiel natürlich von ihm. Und da ein weiteres Indiz für den großen Tag von UD Levante. Jetzt schauen wir mal ein bisschen weiter. Atletico, jetzt sind sie vielleicht in so einer kleinen Sinnkrise. Oh Gott, wird jetzt alles schlimmer oder finden sie zurück in die Spur? Champions League, Chelsea, die sind jetzt, sind die wieder besser in Form? Es geht so. Ich glaube, Timo Werner hat jetzt auch mal wieder getroffen. Thomas Tuchel fährt die Ergebnisse, glaube ich, ganz gut ein. Das passt schon soweit. Gab jetzt nur mal gegen Southampton eben den Patzer des 1-1. Aber was meinst du, wie wird das in der Champions League weitergehen für Atletico am Dienstag? Werden sie da 100% auch Vollgas geben oder ein bisschen wie in der Copa? Oh, mei, scheiden wir halt aus. Auch nicht schlimm. Fokus auf La Liga.
Ich hoffe allein deswegen, dass sie Vollgas geben, weil Barca dann 2 Millionen mehr kriegt für Luis Suarez. Da wurde unter der Woche ein Bericht publiziert, in der Sport, glaube ich, war es, wo sie geschrieben haben, Barca hält doch Geld für Luis Suarez. 5 Millionen sollen angeblich schon geflossen sein. Und bis zu 11 Millionen können es werden durch Bonuszahlungen und 2 Millionen sind unter anderem werden fällig, wenn sie ins Viertelfinale einziehen. Also dementsprechend, aus Barcer Sicht willst du gleich doppelt, dass Atletico weiterkommt. A, natürlich, damit sie ein bisschen Kohle für Suarez noch überweisen und B, damit sie natürlich die Doppelbelastung haben, logischerweise. Also ich glaube, Real und Barca drücken sehr, sehr stark Atletico Madrid gegen Chelsea die Daumen. Ja. Dementsprechend tun auch wir das natürlich, nicht nur, weil wir immer für die Spanier sind, aber ganz klar, sollten sie rausfliegen, wäre das natürlich für die Liga, für ihre Liga oder Titelchancen in der Liga natürlich sehr, sehr positiv, weil sie dann die Doppelbelastung nicht mehr hätten. Dementsprechend hoffe ich natürlich aus Barca-Blickwinkel da drauf, dass sie weiterkommen, aber es wird ein absolutes 50-50-Game.
Ja, Doppelbelastung ist so eine Sache. Hat man ja auch nach dem Pokal aus gegen Cornelia gesagt, so wow, jetzt werden sie locker erstmal 7 Siege in Serie einfahren. Dann gab es auch noch den Sieg danach gegen Sevilla, gegen Eibar, gegen Valencia, Cadiz und dann eben ging es schon los, gegen Celta gestolpert, Granada auch gerade so gewonnen.
Aber just also, wieder gestolpert, als die englischen Wochen wieder losgingen, ne?
Ja, das, ja.
Also komisch. Celta war ja schon ein Nachholspiel unter der Woche und jetzt ja auch unter der Woche Nachholspiel Levante gepatzt. Also in den englischen Wochen quasi gepatzt. Da siehst du einfach, das ist einfach brutal schwer, alle 3 Tage Fokus, den Fokus hochzuhalten, körperlich und mental einfach immer topfit zu sein. Die Rotation muss immer klappen, auch wenn die einen, finde ich, einen herausragenden Kader haben, Atletico. Ja. Wir sind ja beide ja Fan von der Breite dieses Kaders.
Ja.
Das ist trotzdem so dermaßen schwer, alle 3 Tage da die Leistung abzurufen und abzuliefern und da die Siege einzufahren. Deswegen für Atletico ganz, ganz enorm wichtig, ob sie weiterkommen oder nicht. Für die Liga-Chancen wäre es sehr positiv, sollten sie gegen Chelsea rausfliegen, aber natürlich willst du so weit wie möglich kommen in der Champions League. Ne?
Ja. Mal schauen. Dienstag dann eben das Hinspiel im Wanda. Da sollte schon zumindest irgendwie die Null mal vielleicht mal wieder stehen. Wie gesagt, letzte 7 Spiele immer mindestens 1 Gegentreffer kassiert. Vielleicht wird man sich da jetzt mal wieder besinnen, weil eigentlich sind doch, ja, Hermoso ist wieder da, Felipe immer mal für ein Patzerchen gut. Aber trotzdem sollte das doch eigentlich reichen. Ich glaube, Chelsea zerlegt jetzt auch nicht die Liga. Die gewinnt schon immer mal 1-0, 2-0. Aber so die ganz, das ganz große Offensivfeuer ist das jetzt, glaube ich, unter Tuchel noch nicht, auch wenn ich natürlich da jetzt noch nicht
groß Ja, ich glaube, sie haben sich stabilisiert unter Tuchel.
Ja.
Die Abwehr brutal stark. Ich glaube, ganz, ganz wenige Gegentore, aber jetzt 1-1 am Wochenende nur bei Southampton, wahrscheinlich auch schon mit den Gedanken ein bisschen im Wander gewesen, schätze ich mal. Also das war ein kleiner Ausrutscher für Chelsea, die natürlich unbedingt in die Champions League wollen. Die sind auch nur Fünfter, also das ist schon auch ziemlich enttäuschend. Für Chelsea, aber unter Tuchel absolut stabilisiert und allein deswegen, also durch den Trainerwechsel, sehe ich das ein absolutes 50-50-Game. Das ist wirklich ein Münzwurf für mich. Das kann in beide Richtungen ausgehen. Das kann auch mit der Auswärtstorregel, finde ich, sogar ausgehen. Also irgendwie 1-1 im Wanda, 0-0 in Chelsea oder so, kann ich mir absolut gut vorstellen. Also ich sehe das wirklich sehr, sehr auf das Messer schneide, das Spiel.
Gut, dann mal sehen. Nicht nur Atletico hat gepatzt, es gab dann eben auch noch am Sonntag die Überraschung. Ich hatte sogar 4-0 getippt, dass Barca gegen Cadiz gewinnt. Cadiz hat ja davor an den 3 Spieltagen jeweils 4 Gegentore kassiert. Du hattest 3-0 immerhin getippt, aber es sollte alles anders kommen. Das schauen wir uns gleich an. Kurzer Break. Wir sind zurück beim wunderbaren Spieltag, wie es der Niklas formuliert hat, denn nicht nur Atletico hat ein Ex-Madridista geärgert, auch bei Barca war es soweit und ein ehemaliger Madrilene hat da die Katalanen am Ende, ja, einiges gekostet, unter anderem 2 Punkte. Alex Fernandes, der Bruder von Nacho, hat da in der 89. Minute noch einen Elfmeter verwandelt und für die große Überraschung im Camp Nou gesorgt. 1-1 gegen Barcelona, das ist schon eine Überraschung, aber im Endeffekt, Cadiz hatte ja auch schon das Hinspiel 2-1 gewonnen und ich erinnere mich, da hast du dich auch schon ziemlich geärgert, dank, was waren das, 81% Ballbesitz und klare Chancen, Überlegenheit und dann spätes Gegentor und jetzt wieder so ein spätes Ding, auch wieder nur Cadiz. Was waren es? 18% Ballbesitz dieses Mal. Schon irre.
Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Im Endeffekt habe ich das Spiel genauso erwartet und ich glaube, jeder, der Cadiz verfolgt hat in der Saison, wusste, dass das Spiel genauso ablaufen wird. Also, dass sie wirklich 20% Ballbesitz haben werden, dass sie kaum hinten rauskommen werden, dass sie unfassbar mauern werden. Das ist alles keine Überraschung und halt irgendwie 2-3 Konter oder mal über den Standard und mehr nicht. Und genauso kam es. Die Zahlen sind unfassbar. Barca 20 Torschüsse zu 3, gespielte Pässe 880 zu 198, angekommene Pässe 810 zu 113, ja. Passquote 92% zu, Achtung, 57%. Das ist schlechter als der erste FC Nürnberg, ja, in der zweiten Liga, der auch immer nur so 60, 65, 68% hat. Ja. 57%, das ist einfach jeder zweite Ball war ein Fehlpass im Endeffekt. Ballbesitz 81% zu 19%, ja. Absolut krasse Zahlen. Also so ein Spiel muss normalerweise 2-0, 3-0, 4-0, 5-0 ausgehen. Ja, warum geht's 1-1 aus? Weil der Kollege Longley hinten einfach mal wieder gepatzt hat, wieder kurz unaufmerksam bei einem einen Elfmeter verschuldet hat, weil er eine Sekunde zu spät kommt und weil vorne Barca ja zu verschwenderisch mal wieder war, auch wenn sie nicht so viele Superchancen hatten, aber sie hatten trotzdem genug Chancen, um einfach das bescheuerte zweite Tor zu machen, ne? Und dann ist vorbei. Ja. Das haben sie nicht hinbekommen und ja, hinten raus der eine Standard eben, denn viel mehr konnte Gradis nicht machen. Ter Stegen musste er nicht eingreifen. Der musste das ganze Spiel nichts machen.
Ja, wer war das? Lozano, glaube ich, einmal noch so eine frei vorm Tor, fast schon irgendwie mit dem Körper daneben den Ball gesetzt. Also hätte auch davor mal noch treffen können, Cadiz, aber das war dann wahrscheinlich die eine von den beiden Chancen, die es gab insgesamt.
Das war kurz nach dem 1-0, ja, das war Sobrino, nicht Lozano, ja. Das war aber die 1, also das Ding musste den Ball auch nicht halten, dann ging es ja mir, dass er nicht eingreifen musste, aber das war tatsächlich die einzige Chance und dann bekommen sie halt den Elfmeter, ja, geschenkt von Longley. Weil er da einfach kurz nicht aufmerksam ist. Also unnötiger als die beiden Pleiten, hätte ich jetzt fast gesagt, auch wenn es jetzt ein Unentschieden war, aber es ist ja im Endeffekt eine Niederlage für Barca. Also unnötiger kannst du gegen einen Aufsteiger und gegen eine Mannschaft, die wirklich nur mauert und nicht Fußball spielen kann oder will, kannst du Punkte nicht herschenken. Wirklich wahr.
Passend dazu habe ich gleich mal einen Quiz für dich. Cadiz hat ja jetzt sowohl bei Barca als auch bei Real Madrid gepunktet. Dort haben sie ja sogar 1-0 gewonnen. Das war zuletzt einem Aufsteiger, oder was meinst du, wann, wer war der letzte Aufsteiger, dem das geglückt hat, sowohl bei Real als auch bei Barca zu punkten?
Herkules.
Nee. Ist noch länger her, es ist eigentlich auch ein Team, dem jetzt keiner groß
Numancia
als Aufsteiger auf dem Zettel hat. Nee, auch nicht. Ja, nee.
Keine Ahnung.
Es war Atletico 2002-2003.
Oh, stark.
Saison. Damals mit jeweils 2 Remis im Bernabéu, im Camp Nou, jetzt Cadiz sogar.
Ja, dass Atletico mal Aufsteiger war, ne? Das vergisst man immer leicht. Ja,
vergisst man leicht.
Das stimmt.
Puh, verrückt das schon mal. Trotzdem großer Kampf natürlich vom FC Cadiz. Die da ein bisschen auch bezeichnend, sie hatten ja jetzt erst vor 1-2 Wochen diese Schiedsrichterbeschwerde, weil sie gesagt haben, sie werden da, oder da läuft was schief und die RFEF muss da was am Videoschiedsrichtersystem ändern. Sie waren der einzige Verein in der Liga, der noch ohne Elfmeter auskommen musste, also noch keine Elfmeter zugesprochen bekam. Jetzt dann irgendwie bezeichnet, dass es dann gegen Barcelona soweit war, aber du hast ja gesagt, Longley sich da wieder blöd angestellt. Ich erinnere mich schon, im Camp Nou hat er so, im Clásico hat er so dieses unnötige Trikot ziehen gegen Sergio Ramos. Das sind nicht immer hundertprozentige Mega-Fouls, brutal, aber er ist halt einfach irgendwo ein bisschen schlampig dann auch. Das, was ich auch einem Bartra immer so vorwerfe, so ein bisschen klüger, ein bisschen eleganter, vorsichtiger, dann passiert das nicht.
Ja. Ich dachte ehrlich gesagt, als der wurde ja so der Ball an den Strafraum gespielt, ich dachte, er köpft ihn weg. Mit einem Flugkopfball hätte er ihn easy bereinigen können. Dann wäre er auch natürlich schneller am Ball gewesen, weil du beim Flugkopfball dem Ball ja entgegengehst. Du wartest ja nicht, bis der Ball bei dir landet, um dann den Fuß auszustrecken, sondern du gehst ihm entgegen. Dementsprechend dachte ich, er köpft den einfach weg. Und wenn er dann, der Stürmer, den Fuß ausstreckt, ja, ist es natürlich Freistoß für dich. Ja, für Longley in dem Fall, weil du ja gefoult wirst. Dementsprechend dachte ich, er wird den einfach wegköpfen durch einen Flugkopfball und das war's dann. Ja, und dann macht er sowas Dämliches. Also unnötiger nochmal. Es gab ja nicht mal eine Drangphase oder so von Cadiz, ne, dass du irgendwie 5 Minuten zittern musst und dann, erzwingen die quasi einen Elfmeter. Die waren ja tot. Da war ja nichts. Also es war ja wirklich ein reines Geschenk aus Unachtsamkeit, Dummheit, nenn's wie du willst, weil er halt einfach wieder eine Zehntelsekunde kurz pennt und zu langsam reagiert. Das auch nicht zum ersten Mal. Ne? Ich glaube, der hat ja schon vier Elfmeter verursacht in der Saison oder irgendwie sowas. Übergreifend. Ich weiß gar nicht, ob in beiden Wettbewerben, also Champions League und Liga, aber irgendwie, also reichlich Patzer. In Cadiz war ja auch er derjenige, der gepatzt hat mit diesem schlampigen Rückpass auf Ter Stegen und Ballverlust etc. Also es ist einfach, sind zu viele Fehler im Endeffekt. Normalerweise, damit du realistische Meisterchancen hast. So viele Fehler kannst du dir da einfach nicht erlauben normalerweise.
Ja, ich glaube, Getafe war noch der andere Elfmeter, das waren so die drei in der Liga. Egal, um auch auf die Frage von Marco Klepp zu kommen, der hat speziell auch jetzt dich gefragt, die Abwehrprobleme bei Barcelona um Titi findet wahrscheinlich nie mehr zu seiner alten Form zurück. Longley patzt regelmäßig. Alba ist vielleicht überspielt, ein Ersatz da nicht wirklich in Sicht. Jetzt auch Piquet kam ja schon ja viel zu schnell zurück. Wir hatten uns ja noch im Podcast vor PSG noch gesagt, eigentlich darf der niemals spielen, weil der ist ja auch mittlerweile für seine Langsamkeit bekannt. Und dann wurde er eben von Mbappé, auch Longley, das eine oder andere Mal überrannt und ja völlig deplatziert beide gewesen. Also wie siehst du die Abwehrthematik und was könnte man da ändern im Sommer? Ja, so ein Eric Garcia ist ja nicht der, kann ja nicht alles dann richten.
Ja, schwierig tatsächlich, weil Barca einfach so blank ist. Also ich gebe dir oder Marco dahingehend recht, dass ich mit Longley und Umtiti auch unfassbar unzufrieden bin und ich auch glaube, dass beide nicht mehr das nötige oder nicht mehr oder nicht generell das nötige Niveau für Barca haben. Also bei Umtiti ist es nicht mehr durch seine Knieverletzungen, die er da hatte, siehst du einfach, natürlich ihm fehlt natürlich jetzt noch Rhythmus etc., der muss einfach mal im Endeffekt ein halbes Jahr am Stück spielen, um dann, und dann kannst du sagen, welches Niveau hat er aktuell, kannst du es ja nicht richtig evaluieren, wenn er mal spielt und dann 3 Wochen wieder nicht, ne, und dann spielt er 80 Minuten, dann patzt er wieder, dann ist er wieder 2 Spiele draußen, so bekommst du natürlich auch keinen Rhythmus, aber unterm Strich bleibt, für mich hat er nicht mehr das Niveau für Barcelona und Longley hat es leider auch nicht, auch ohne Verletzung, einfach weil er, finde ich, nicht so gut ist. Also es ist für mich, ich habe es heute, glaube ich, auf Twitter irgendeinem geschrieben, für mich hat Longley eher so die Kategorie Villarreal, Sevilla, ne, so 2A, 1B Vereine, die ja Platz 7 bis Platz 3 oder so bekleiden. Da passt er, finde ich, hin. Aber für die Ansprüche von Barca ist er nicht gut genug für mein Befinden. Dementsprechend ist das natürlich eine Baustelle, wenn nebenan ein Piquet steht, der ja 3 Monate verletzt war und 34 ist. Das ist ein enormes Problem für den FC Barcelona und Eric Garcia wird im Sommer kommen, das ist ein offenes Geheimnis, das hat sogar Koeman, glaube ich, selbst bestätigt. Aber der ist was, 19 und hat 15 Premier League Spiele oder so gespielt.
Ja, okay.
Also klar, Mann für die Zukunft, aber ja. Er ist beispielsweise auch nicht, also abgesehen davon, dass ihm die Erfahrung generell fehlt, er ist auch nicht der Schnellste, er ist nicht mal der Größte. Ich glaube, der ist 1,81 oder so groß. Also auch nicht gerade Gardemaß für einen Innenverteidiger. Dafür ist er aber nicht mal sonderlich schnell, sodass du sagst, er kompensiert das. Und Barca bräuchte ja wirklich einen, finde ich, einen absoluten Weltklasse-Innenverteidiger da hinten drin, der im besten Fall noch jung ist. Also ja, so ein De Ligt, Upamecano, Kunde, wer auch immer, so einen bräuchten die, ne? Mhm. Ob das jetzt Garcia sein kann, sei mal dahingestellt. Und selbst wenn er sich entwickelt, ja, Piquet fällt dir irgendwann weg, logischerweise. Umtiti ist nicht mehr gut genug, Longley ist nicht mehr gut genug. Dann hast du Araujo natürlich noch. Das ist so hoffentlich der Verteidiger der nächsten Jahre. Aber auch da musst du natürlich abwarten, wie der sich entwickelt. Also das ist eine heikle Sache, die Innenverteidigung bei Barca. Erst recht, weil sie kein Geld haben.
Da mal schauen und hat eben dann auch wieder eine Spitzenmannschaft mal wieder offengelegt, die Probleme, und das war ja nicht das erste Mal, dass Barca diese Saison gegen ein Top-Team verliert, im Clásico schon gegen Sevilla, auch in der Liga da schon gestruggelt, 1-1, jetzt eben im Pokal die Niederlage, Turin im Rückspiel wurde das mehr oder weniger offengelegt und so weiter. Ja. Atletico, der Fluch gebrochen natürlich, erster Sieg und überhaupt für Simeone gegen Barca. Ja, und da macht sich das dann bemerkbar, dass da die Mannschaft hier und da noch große Probleme hat. Messi kaschiert immer noch über einiges hinweg und hat jetzt auch mal wieder natürlich getroffen. Da, was war es heute, sein 38. Liga-Gegner, also die 38. Mannschaft, gegen die er getroffen hat, Rekord ausgebaut. Adulis und Raul folgen damit 35 auf Platz 2, also da Glückwunsch Messi. Aber das reicht eben nicht mehr. In Spitzenspielen gehst du dann eben doch oft mal unter. Clásico hätte anders ausgehen können, aber PSG war dann doch ganz schön deutlich.
Ich habe eine kleine Quizfrage für dich, völlig spontan, habe ich mir gar nicht notiert, fällt mir nur gerade ein. Ich glaube, Messi hat in La Liga gegen 40 Mannschaften gespielt. Und gegen 38 davon hat er getroffen. Gegen welche zwei hat er nicht?
Ja, das weiß ich, habe es mir notiert. Jerez und Murcia.
Genau. Ja. Und wer ist Shareholder bei Murcia?
Achso, warst du das auch?
Ja, das war ich, habe ich schon erzählt, ja.
Bei Weaver hast du nicht bekommen, aber bei
Murcia. Genau, ja. Aber auch krass, ne? 38 von 40 Mannschaften, und das waren natürlich Absteiger, gegen die hat er dann, glaube ich, nur zweimal gespielt, weil die dann auch abgestiegen sind, oder vielleicht sogar in der Copa gespielt, weiß ich jetzt gar nicht. Müsste aber Liga gewesen sein, ne?
Ja.
Liga. Also auch beeindruckend, ja, zurück zum Thema PSG, im Endeffekt ganz genau die Probleme wieder offengelegt, also die Abwehrprobleme generell, aber ich glaube, da kam auch mehr dazu, also es ist ja nicht nur die Abwehr an sich, Barca kam auch generell ja mit dem Pressing, mit diesen laufstarken Anlaufen, PSGs mit dieser Giftigkeit, Galligkeit nicht so recht, wie übrigens gegen Bayern letztes Mal auch. Ne, beim 2:8, das war ja das Gleiche. Im Endeffekt ist das ja nur, das eine Spiel fast eine Kopie vom anderen, zumindest vom Auftreten des Gegners, die einfach draufgehen, die pressen, die gallig sind, die giftig sind, die mutig sind vor allem. Also ganz anders als Cadiz beispielsweise, die wirklich draufgehen und die Barca dann ja fast schon ersticken quasi. Und dementsprechend war nicht nur die Abwehr betroffen mit Piqué und Longley und Dest natürlich einige Problemfälle da, aber auch das Mittelfeld wurde ja weggeschwemmt. Also Busquets war wieder völlig verloren, dem hast du da wieder das Alter angemerkt, wie gegen die Bayern auch. Pedri hast du auch das Alter angemerkt, aber im anderen Falle, nämlich dass er einfach noch grün in den Ohren ist und fast schon despektierlich ein kleiner, schmächtiger Junge, was soll er machen, ne? Im Endeffekt ist das ja, muss er ja erst reinwachsen und solche Spiele kommen dann vielleicht auch ein bisschen zu früh oder es sind halt ein bisschen too much, ne? Von ihm verlangt, dass er da gleich gegen dieses abgezockte PSG da mithalten kann. Ja, und so kommt eins zum anderen, ne? Also hinten hast du Probleme. Dest war verletzt, Piqué war verletzt, sprich, denen fehlt der Rhythmus, denen fehlt der das Selbstbewusstsein. Longley, hat das auch nicht, logischerweise. Dann hat es ein Mittelfeld, das nicht stattfand. Und so kassierst du 4 Tore.
Ja, du hattest noch, glaube ich, 2-1 Sieg getippt oder so. Ich hatte ja 3-3 gesagt, hatte mir schon ein paar Türchen erwartet. Am Ende sind es dann nur 5 geworden.
Ich hätte PSG nicht so stark erwartet, muss ich ehrlich sagen. Also erstens dadurch, dass Barca ja zuletzt brutal gut in Form war, muss man ja auch sagen. Ausnahme natürlich dieses Sevilla-Spiel und die Supercopa, aber Supercopa mal in Klammern gesetzt, weil es war ja auch Verlängerung im Endeffekt durch so ein Traumtor. Also außer Sevilla waren sie ja wirklich sehr, sehr stark drauf. Dann kein Neymar, kein Di Maria. Messi in super Form. Also ich hätte einfach von Messi, um ehrlich zu sein, mehr erwartet. Unabhängig von Barcas Struggles generell. Defensiv hätte ich einfach gedacht, dass sie offensiv mehr zustande bringen. Und vor allem, dass Messi inspirierter ist. Aber im Endeffekt, ich habe es, glaube ich, bei Barca Welt auch geschrieben, hat mich Messi auch wieder an seine Leistung gegen Bayern erinnert. Ne? Wo er vorne rumstand. Die Mannschaft hinten, einfach vorne rumstand, die Mannschaft hinten hat keinen Auftrag, keinen Plan, geht unter und er, wird dann auch hilflos die Schultern hängen so ein bisschen und er gibt sich im Endeffekt auch ein bisschen klar, er ist Offensivspieler, was sollst du da machen, wenn das Gebilde nicht funktioniert, dann siehst du als Offensivspieler immer blöd aus, aber trotzdem war das auch wieder bezeichnend, fand ich.
Ja, da sprichst du was an. Ich hatte das Spiel endlich mal seit über einem halben Jahr mal wieder mit einem Kumpel geschaut. Max, auch einer unserer Patreons und regelmäßigen Zuhörer. Und der hat ganz oft gesagt, guck mal, Messi, wieder steht er da. Und wieder nur so im Mittelkreis die Gegend, wo er einfach wartet, dass die anderen den Ball erobern und ihm den Ball dann servieren. Das ist schon mal wieder bezeichnet gewesen, wie ich es ihm ja auch oft vorwerfe. Er macht die Elfmeter und ist auch immer mal noch für ein Traumtörchen gut, wenn es gut läuft. Aber so in den schwierigen Spielen kann er die Mannschaft da nicht so mitreißen.
Ja, vor allem gegen den Ball ist er halt auch fast schon ein kleiner Problemfall, wenn du so willst. Weil im heutigen Fußball musst du einfach als Orchester, als Mannschaft, als Team agieren und zwar alle zusammen und wenn im Endeffekt da nur 9 Feldspieler alles mögliche versuchen und einer sich halt rausnimmt und halt sich sehr, sehr viele Pausen gönnt, dann ist das eh schon problematisch heutzutage und wenn du dann eben auch noch Ausfälle hast an sich, ne, weil Lenglet halt nicht gut verteidigt, weil Dest verletzt war und auch erst 19 ist, weil Pedri 18 ist, weil Busquets sehr, sehr alt ist, weil Dembélé generell nicht verteidigen kann, also dem fehlt Stellungsspiel etc. Hast du ja auch sehr gut gesehen gegen Kursawa. Und dann nimmt sich da vorne auch noch einer raus, dann hast du halt lauter Probleme, ne? Dann bröckelt dein ganzes Gebilde und das hast du erneut gesehen gegen PSG, das hast du gegen Juve gesehen und gegen die Bayern auch. Das sind die gleichen Probleme einfach im Endeffekt, ne?
Dann kommen wir jetzt zur großen Frage von Aurelia. Schafft es Barca noch ins Viertelfinale? Und falls nicht, was bedeutet das für Messis Zukunft?
Tja, wie hoch schätzt ihr die Chancen ein, hat sie übrigens gefragt. Und wenn ich so die Frage sehe, sage ich 1%. ganz ehrlich, 1-4 daheim verlieren, ne? Wie viel Prozent sollen es sein? Also, also wenn du das Rückspiel zu Hause hättest, wäre ich bei 2,5% vielleicht oder so. Ja, weil du halt einfach ein Heimspiel hättest, aber Auswärtsspiel, also du musst 4-0 auswärts gewinnen. Wie soll denn das gehen? Gegen dieses PSG, die waren ja auch brutal stark. Also ist ja nicht so, dass die irgendwie gewonnen hätten, sondern die haben
verlieren gerade 0-2 gegen Monaco.
Echt?
Ja, heben sich vielleicht ein paar Kräfte aus, aber sind ja trotzdem eine der besten Defensiven auch in der Liga mit 17 Gegentoren. Nur Lille hat weniger. Also da, das ist fast schon ein Himmelfahrtskommando und Barca ist ja weiter mit enorm hoher Belastung auch. Jetzt kommt wieder Nachholspiel gegen Elche und so weiter. Man hat weiter Verletzte mit Araujo und so weiter. Das ist schon wirklich 1%, kann man glaube ich zustimmen. Nichts ist unmöglich. Barca hat ja, oder PSG hat ja schon mal sowas aus der Hand gegeben, aber es war natürlich nochmal eine andere Situation, auch mit dann Fans im Camp Nou.
Genau, Fans, eben in Fans im Stadion, Heimspiel, das hast du ja halt nicht. Und vor allem, also ich würde Barca immer zutrauen, bei jeder Mannschaft grundsätzlich zu gewinnen, aber halt nicht 4-0. Ne? Mhm. Also klar können die 2-0 gewinnen oder was, aber es würde halt nicht reichen. Und dementsprechend.
Dafür ist Barcas Defensive auch zu schwach.
Absolut. Und dementsprechend habe ich da tatsächlich keinerlei Hoffnung. Ich habe mehr Hoffnung gegen Sevilla übrigens in der Copa. Weil da spielst du zu Hause und da reicht dir halt ein 2-0 für zumindest die Verlängerung. Ja. Und gegen Sevilla zu Hause, ja. Auch wenn Sevilla brutal stark ist, aber allein der BVB hat ja aufgezeigt, wenn du da wirklich mal Vollgas gibst, sag ich mal, also nicht deinen Schlafwagenfußball spielst, sondern da wirklich voll Intensität drauf gehst und die stresst und nervst, dann kannst du denen schon auch was zufügen, Schaden zufügen. Und wenn Barca wirklich dann merkt, oh shit, das ist die letzte Chance auf einen Titel und die geben da Vollgas, warum sollen sie nicht irgendwie 2-0, 3-0 gewinnen? Das könnte ich mir schon vorstellen. Aber schwierig, also nicht so, dass es hochwahrscheinlich ist, aber halt möglich wäre es. Ne?
Ein wichtiges Champions-League-Spiel gab es noch mit spanischer Beteiligung unter der Woche. Wir hatten ja große Chancen dem FC Sevilla gegen den strauchelnden BVB zugerechnet. Und am Ende muss man eher sagen, wow, ist der spanische Fußball doch so schwach. Granada und wer war es noch? Ich glaube, Villarreal haben am Ende noch ein bisschen die Ehre gerettet, sage ich mal. Aber da kann man sich bei Luke de Jong bedanken, dass es da noch das zweite Tor gab, auch wenn natürlich der BVB mit 3 Auswärtstoren mehr als gut bedient ist. Jetzt steht es 2-3. Da kann im Rückspiel noch was gehen, aber das war ja doch teilweise ganz schön deutlich, was der BVB da, oder wie der BVB fast schon Sevilla vorgeführt hat.
Hätten wir beide nicht gedacht, ne? Du hast 3-0 getippt, ich 2-0. Ja. War für mich wirklich das überraschendste Ergebnis seit Wochen vielleicht sogar. Also noch überraschender, glaube ich, ein bisschen als das 4-1 von PSG. Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Aber PSG ist halt eine starke Mannschaft und der BVB war sehr, sehr wackelig in der Bundesliga unterwegs zuletzt. Und Sevilla war halt so brutal stark. Also allein, dass
700 Minuten ohne Gegentor.
Ja, allein, dass der BVB 3 Tore in Sevilla schießt, ist ja schon überraschend, dass sie dann auch noch gewinnen. Das zusammengenommen hätte ich im Leben nicht gedacht. Also hätte ich unentschieden im besten Fall, hätte ich mir vorstellen können, aber kein 3-2. Also dementsprechend herausragend natürlich für den BVB, aber katastrophales, schlimmstmögliches Ergebnis für Sevilla, die im Endeffekt 20 Minuten gepennt haben, sag ich mal. Also irgendwie 20 Minuten da völlig den Faden verloren in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit haben sie dann endlich so gespielt, wie man sie kennt und wie ich sie erwartet habe. Mit unfassbar gutem Pressing haben da die Dortmunder komplett erstickt. Der BVB kam ja dann in der zweiten Halbzeit kaum überhaupt über die Mittellinie. Also da hat der Sevilla so gespielt, wie man sie kennt. Auch wenn sie vorne natürlich Probleme haben, Tore zu schießen oder große Chancen zu haben. Aber zumindest waren sie da dieser unbequeme, pressingstarke Gegner, wie man sie kennt. Aber in der ersten Halbzeit haben sie das zu viel vermissen lassen und das war das Hauptproblem.
Und waren dann vielleicht auch überrascht, dass da irgendwie ein Norweger vorne dabei ist, der sich einfach durchtankt.
Das kennen sie aus La Liga nicht, ne?
Nee, das kennt man so nicht. So einen
Stürmer gibt es in La Liga nicht,
Nee, dass sich da einer so durchboxen, auch so diesen Willen hat, und einfach alles abschirmt und was, wo der hinschießt, wächst einfach kein Gras mehr. Das ist einfach eine absolute Maschine. Was war es jetzt am Wochenende wieder getroffen? 43 Tore aus 43 Spielen für den BVB?
Irgendwie sowas, Wahnsinn. Unglaublich. Absolute Maschine. Bei Barca träumt man ja jetzt schon von Haaland, ne?
Nicht nur dort.
Sogar Koeman wurde auf ihn angesprochen auf der PK vor dem Kasi-Spiel, so von wegen, hier wäre der Wunschspieler, irgendwie so war die Frage. Und dann er auch, ich habe meine Ideen, aber die muss ich mit dem Präsidenten besprechen. Ja, und vor allem mit der Bank musst du die besprechen, ob es dann, einen Kredit gibt, weil einen weiteren, noch einen, weil ganz ehrlich, woher nehmen das Geld, wenn ich stehe, so ein bisschen. Also natürlich ein kleiner Fiebertraum, sag ich mal. Ein feuchter Traum von Barca, den zu holen wahrscheinlich, aber unmöglich, den zu bezahlen.
Ja. Jetzt muss ich nochmal eine blöde Frage stellen. Wer im Achtelfinale ausscheidet, der kommt nicht in die Europa League. Nee. Da gab es doch irgendeine Änderung jetzt auch mit der Conference League, aber das ist dann, glaube ich, erst zukünftig. Also Sevilla, keine Chance auf Titelverteidigung mehr. Dann mal schauen, dann wird das der BVB wohl im Rückspiel wahrscheinlich.
Also auch da, ne? Das Gegentore sind es halt, wenn jetzt wie Barca beispielsweise, wenn Barca nur 1-2 gegen Paris verloren hätte, ne, dann würde ich schon sagen, ja, okay, du hast schon noch Chancen im Rückspiel, weil du ja auswärts immer mal 2-1 gewinnen kannst. Aber bei Sevilla auch diese 3 Gegentore zu Hause, ne, die reicht ja nicht mal ein 2-1 beispielsweise auswärts. Du musst ja direkt mit 2 Toren Unterschied gewinnen auch. Das ist ja auch das brutal Schwere, ne? Also Sevilla müsste ja dann gleich 2-0 beim BVB gewinnen. Das traue ich denen schon eher zu. Aber
wenn es denn überhaupt in Deutschland stattfindet. Spanien ist ja Risikogebiet,
das wird weiß
ja
ich eingestuft, nicht.
Aber ja, keine Ahnung.
Bisher ist mir da nichts untergekommen, aber müssen wir abwarten.
Wird bestimmt nochmal spannend werden. Ja, das wird spannend, da das Rückspiel.
Also ich traue auf jeden Fall Sevilla tatsächlich trotzdem noch was zu, weil wenn sie mit Intensität spielen, so wie in der zweiten Hälfte, haben sie ja trotzdem eine Chance und sie brauchen ja nur ein 2-0, so gesehen, ne?
Ja, aber beim BVB mittlerweile ist jetzt irgendwie bei Sancho auch wieder der Knoten geplatzt, also da geht wieder mehr zusammen.
Ja, vor allem Haaland, wie willst du denn gegen die Null halten, ne? Das ist ja das Hauptproblem so ein bisschen. Der haut dir ja immer mindestens einen rein. Dementsprechend musst du ja fast schon das mit deinem Gegentor rechnen, dementsprechend musst du dann kalkulieren, okay, ich muss 3 schießen. Ja. Das ist für Sevilla sehr, sehr schwierig, weil sie einfach ja nicht wirklich Tore schießen können, ne?
Ja, irrer Typ. Hier übrigens im Parallelspiel, nenne ich es mal, steht es immer noch 1-1. Athletic so ein bisschen mehr am Drücker. Oh. Gerard Moreno hatte ja früh für die Führung
riesen Kopfballchance Williams, habe ich gerade gesehen.
Ach da, ja, sie haben. Mhm, ja, haben jetzt irgendwie ziemliches Chancenplus und Villarreal kaum noch was investiert. Mal gucken, ob das noch was gibt. Da haben wir ja beide mal unentschieden
getippt. Ja, natürlich, auf Villarreal musst du unentschieden tippen. Ne?
Ja, das stimmt, die Remi-Könige. Gut, wir haben noch Real Madrid und noch ein paar andere Ligapartien. Schauen wir uns gleich an. Break, bis gleich. Und jetzt kommen wir zu diesem wirklichen wunderbaren Teil dieses Spieltags. Da nochmal kurz die Statistiken vorab. Es gab 28-6 Abschlüsse zwischen Atletico und Levante. Ausgegangen ist es 0-2. Es gab 20-3 Abschlüsse zwischen Barça und Cadiz. 1-1 das Endergebnis. Und zwischen Real Valladolid und Real Madrid 9-10 Abschlüsse. Und am Ende 0-1 Tore für die Blancos. Schmeichelhafter Sieg. Arbeitssieg natürlich hätte auch anders ausgehen können. Courtois musste ja auch so 2-3 Paraden rauspacken. Es hätte auch fast einen Hattrick geben können von Mariano, den Abseitstor-Hattrick wie bei Morata fast schon. Auch Casemiro hätte einen Hattrick erzielen können, hat ja 2 große Kopfballgelegenheiten vergeben, aber dann war er doch noch mal wieder zur Stelle. Zum 4. Mal hat es 1-0 erzielt in dieser Saison. Also, abhaken das Spiel und nicht mehr drüber reden, oder?
Ja, aus Realsicht ja, aus Valladolid-Sicht auch, denn für die war deutlich mehr drin. Die werden sich wirklich in den Allerwertesten beißen. Die hatten mindestens 2 Monsterchancen aufs 1-0. Ich weiß nicht mehr, wer es in der ersten Halbzeit war, als Courtois rettete. Und dann natürlich diese Orellana-Chance, so spricht man ihn aus, nach diesem Mendy-Querschläger, was der sich da gedacht hat, keine Ahnung, an der eigenen Eckfahne bolzert den Ball quer in den eigenen 16er.
Schöne
Orellana, haut den Volley genau auf Courtois aus, was waren es, 11-10 Metern, also im Endeffekt ein Volley-Elfmeter sozusagen und den musst du einfach irgendwie halbwegs platzieren, da musst du ja nicht mal draufhauen, du musst ja nur schieben, dass er ins Eck kommt. Ja, dementsprechend absolute Monsterchance dafür war ja Valladolid vergeben, wäre auch, fand ich, verdient gewesen, die Führung, also zumindest nicht unverdient, weil von Real einfach wenig kam, aber im Endeffekt Casemiro eingenickt, ne, seine zweite Großchance, so frei darfst du ihn. Also das eine Mal, da haben sie ihn schon nicht so frei köpfen lassen, da haben sie Glück, dass er da irgendwie 3 Meter daneben köpft, aber dann laden sie ihn ein zweites Mal ein, ja, dann sagt er natürlich...
War sogar die dritte, also...
Dritte sogar? Okay, dann habe ich eine verpasst. Gehabt. Ja, also im Endeffekt, ja, Valladolid selbst schuld, ne? Hinten darfst du Casemiro nicht freilassen und vorne musst du deine Chancen machen.
Ja, es war mal wieder kein ruhmreicher Sieg. Niklas hat es ja auch gesagt, eher schmeichelhaft, aber dann trotzdem, Kopfballchance, Athletik daneben. Aber trotzdem, aufgrund 9 Ausfällen ist das schon dann irgendwo bemerkenswert, auch jetzt 4-mal hintereinander gewonnen zu haben. Die letzten 3 Spiele sogar ohne Gegentor, da ist die alte Stärke zurück. Auch Toni Kroos mittlerweile wieder richtig gut drauf. 5 Vorlagen zuletzt, Casemiro da in Matchwinner-Form mal wieder. wieder. Da geht schon wieder einiges bei der Mannschaft zusammen. Auch die Canteranos, die Jugendaushilfen sind hier und da eine Hilfe. Deswegen bin ich da jetzt gar nicht so schlechter Dinge. Erstmal, weil ich mittlerweile wieder sehe, die Mannschaft funktioniert als Mannschaft, egal wer da auf dem Platz steht. Sie kämpfen alle und halten zusammen.
Da muss ich kurz unterbrechen. Bitte. Vor 3 Wochen, glaube ich, wie war das von dir? Die Mannschaft ist tot. Ja. Hast du nicht da auf YouTube ein Video abgegeben?
Ja, ja.
Rausgehauen, wo du, das war, glaube ich, die These oder das Zitat oder so. Kann ich mich dran erinnern. So schnell geht das bei dir immer, ne? Deine Laune. Wie von Real.
Es ist ja jetzt eben auch mal wieder, es sind ja nicht nur 4 Siege in Serie, sondern 5 aus den letzten 6 Spielen. Und davor eben war das diese Schwächephase in der Supercupa gegen Elche, nur 1-1.
Und jetzt lasse gegen Atalanta verlieren, dann kommt wieder Abgesang von Nils Kern.
Wie gesagt, wichtig ist mir einfach, dass da eine Mannschaft auf dem Platz steht, und das ist jetzt aktuell wieder der Fall. Vielleicht auch dadurch, dass es so Ausfälle gibt. Ramos ist da ja auch ein sehr auffällige Person, die viel an sich reißt im Spielaufbau, und mittlerweile entsteht da vielleicht was Neues sogar, und dass dann auch neue Spieler sich hervortun können. Lukas Vázquez als Rechtsverteidiger, das gefällt mir eigentlich auch. Also da entsteht wieder was Neues so in dieser Notsituation. Also bin ich da aktuell wieder mehr oder weniger zufrieden. Aber du sagst schon, Atalanta ist dann natürlich trotzdem die große Wundertüte, wo man nicht so genau weiß, was da alles passieren könnte.
Tja. Ja. Also ich würde mich noch nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, bei Real ist wieder alles tutti. Für mich sind das immer noch wenig überzeugende Pflicht- und Arbeitssiege mit wenig Glanz und herausgearbeitet und das Nötigste getan, so ein bisschen.
Valencia und Getafe waren schwach, keine Frage.
Dementsprechend, sie erfüllen das Soll durch die Siege, aber sie glänzen dabei nicht. Natürlich, 9 Verletzte, 8 Verletzte, wie viel auch immer, klar, dementsprechend kein großer Vorwurf, überhaupt nicht, aber es überzeugt mich halt nicht so, dass ich jetzt unbedingt auch als neutraler Beobachter so dermaßen gute Dinge wäre bei Real. Also auch aus Barca-Sicht muss ich sagen, für mich, unabhängig von der Punktzahl, für mich Atletico ganz klar das gefestigtere Team, ne? Unabhängig davon, ob das die jetzt Erster sind und Vorsprung haben, einfach nur auf die Leistung geguckt und weniger auf die Ergebnisse, ist für mich ganz klar Atletico die viel, viel bessere Mannschaft in dem Fall.
Ja, es sollte jetzt auch nicht klingen, als wäre wieder alles gut bei Real Madrid. In der ersten Halbzeit gab es ja auch keinen Abschluss aufs Tor, und trotzdem eben in dieser Notsituation hält die Mannschaft wieder zusammen und kämpft da zumindest und hält auch mal die Null, jetzt drittes Mal ohne Gegentor. Also das passt schon alles. Getafe und Valencia waren keine Gegner, Valladolid hätte auch 2 Tore machen können, mal gucken, was dann passiert wäre. Aber das ist jetzt schon wieder, aus dieser Not heraus hat man absolut das Maximum rausgeholt. Also bin ich da natürlich wieder mehr oder weniger zufrieden, aber es kann gegen Atalanta jetzt auch mal schnell irgendwie ein 0-3 geben. Die haben jetzt Neapel mit 4-2. Ja, die sind auch hinten sehr wackelig und kassieren fast immer ein Gegentor, aber sind dafür vorne extrem furios. Also vorhin hatte ich es noch getweetet, Atalanta vorne hui, hinten pfui, und bei Real Madrid ganz anders oder andersherum, hinten hui, vorne pfui. Also da treffen Gegensätze aufeinander.
Dann 53 Saisontore Atalanta übrigens, nur Inter hat mehr in der Serie A, aber 53 ist schon beachtlich, ne?
Also mehr als Barca sogar.
Ja, mehr als Barca beispielsweise, die mit 50 den Bestwert haben. Also da siehst du schon, die sind schon wirklich, wirklich sehr gefährlich. Dementsprechend finde ich sehr, sehr undankbare, unangenehmer Gegner, weil ich glaube, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, das schwingt halt immer dieses, ja, es ist ja nur Atalanta mit, weil es ja kein großer Name ist, ne? Ja. Es ist ein unbequemes Team, weil sie spielstark sind. Und weil sie leicht unterschätzt werden, gerne vor allem natürlich von Real, die ja solche Mannschaften immer wieder unterschätzen, siehe Schachtjo beispielsweise,
Wolfsburg, Ajax.
Wolfsburg ist schon länger her, aber ja klar, gutes Beispiel, siehe Ajax. Dementsprechend, da sehe ich die Gefahr viel größer, als wenn sie jetzt beispielsweise gegen, sagen wir, Man City oder Liverpool spielen würden, wo sie einfach wissen, boah, das ist ein Monstergegner und wo sie hundertprozentig motiviert sind, weil sie den Gegner nicht unterschätzen. Und das ist die Gefahr bei Atalanta. Und gleichzeitig sind die halt so unfassbar spiel- und angriffsstark. Dementsprechend können die dir wirklich wehtun. Also ich finde, das ist ein sehr, sehr schweres Spiel für Real.
Wird extrem schwer, gar keine Frage. Also Atalanta jetzt eben auch wieder richtig gut in Form. Von den letzten 20 Spielen haben sie nur 1 verloren, 12 Siege eben jetzt am Wochenende auch. Neapel geschlagen mal wieder. Und Thema Gefährlichkeit vorne, Gefahr vorne. Die haben jetzt schon 14 Spiele mit wo mehr oder mindestens 3 Tore gefallen sind. Also das hatte, da hatte Real, glaube ich, nur 5 oder so in dieser Saison überhaupt mal, da auch sehr minimalistisch
und unterwegs. Und das ohne Ramos, ne, hinten.
Ja.
Und ohne Carvajal.
Ja, aber trotzdem. Reals Defensive steht mittlerweile wieder. Da ist eben was Neues entstanden, weil sich Nacho und Varane auch blind verstehen. Ramos fehlt natürlich und auch ein Carvajal. Aber da habe ich jetzt weniger Sorgen. Also mehr Sorgen mache ich mir, wer soll vorne die Tore machen, weil wahrscheinlich Benzema erneut ausfällt. Hazard wird nicht
fit. Das ist logisch auch bitter. Ja, absolut.
Vinicius Asensio nicht in Form. Mariano ist einfach einer, den kannst du nur schicken und mit Flanken bedienen. Aber das hat jetzt auch einmal nicht geklappt. Oder hat jetzt gegen Valladolid zumindest nicht geklappt. Es gab da diese 2 Abseitstore von ihm, wo er auch zu früh gestartet ist. Also, wenn ich jetzt einen Tipp sagen müsste, sind wir ja euch noch schuldig, liebe Zuhörer, würde ich sagen, Hinspiel 1-1 ist Real Madrid sehr gut
das
bedient
mit. Würden sie, glaube ich, sofort unterschreiben, tatsächlich.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, ich glaube tatsächlich sogar, ich tippe auf ein jetzt rein Bauchgefühl, aber auch nur, weil du mir hier die ganzen Statistiken vorgelesen hast. Das wusste ich nämlich alles gar nicht, wie unfassbar stark, angriffsstark Atalanta ist und dass sie da dermaßen viele Tore schießen. Tatsächlich tippe ich jetzt, glaube ich, auf einen Atalanta-Sieg. Also 2 werden sie dann schon machen. Aber Real macht auch 1, also ich glaube, ich tippe mal auf ein 2-1 Atalanta.
Ja,
könnte man, glaube ich, auch mitleben aus Real Sieg, weil dann hättest du dein Auswärtstor und ne, kannst mit dem 1-0 weiterkommen vielleicht im Rückspiel.
Ja, ist Hauptsache irgendwie mal wieder übers Achtelfinale hinauskommen, nach jetzt schon 2.
Auch da übrigens, glaube ich, fiebern Atletico und Barca und die Fans auch ziemlich mit Real, damit die einfach die Doppelbelastung weiter haben, zumindest eine Runde noch. Ja. Aber ich glaube, besonders Atleti wird sich das sehr, sehr wünschen. Auch mit Blick natürlich aufs Derby bald, ne? Dass dann
klar ansteht. Dann auch nicht die Füße hochgelegt werden.
Genau, genau.
Ja, ansonsten Atalanta, wie gesagt, da läuft wieder vieles Gutes zusammen. Jetzt Robin Gosens sogar schon wieder getroffen, ist, glaube ich, der drittbeste Torjäger bei Atalanta. War mir auch noch nicht bewusst, dass der so viele Tore macht. Aber einfach wieder gut in Form, die Italiener. Treffen jetzt eben mit einer guten Offensive auf eine gute Defensive. Wahrscheinlich Real wieder ohne 9 Verletzte. Vielleicht schafft es doch noch ein Odriozola, Militao.
Als würde Odriozola spielen in
Champions League.
Also das kannst du ja eh vergessen, ne?
Deswegen, es bringt wahrscheinlich eh nichts. Also Benzema ist so die einzige, wenn es noch dieses kleine Wunder gibt, dann ist Benzema vielleicht doch noch dabei. Aber Zidane hat gesagt, da wird auch nichts riskiert werden. Also es ist dann auch nur das Hinspiel. Mhm. Und wenn man die 0 irgendwie halten kann, dann ist das auch fast die halbe Miete schon. Ja, wir sind in der Nachspielzeit hier zwischen Athletic und Villarreal. Es ist nichts Neues passiert. Weiter 1-1. Estupiñan versucht nochmal zu flanken. Nee, macht er nicht. Spielt hinten rum. Also Villarreal da auch nicht mit dem vollen Dampf. Die sparen vielleicht auch ein bisschen Kräfte für dann das Rückspiel gegen Salzburg. Aber das ist ja auch schon fast eigentlich mehr oder weniger durch. Ja.
Meinst du? 2-0, ne?
Jetzt ist hier nochmal...
Ui. Nee, doch nicht. Nee. Ja. Ja, im Endeffekt tolles Ergebnis. Im Hinspiel hätte ich nicht so gedacht, weil ich Salzburg ja da etwas mehr zugetraut hätte, aber das Ergebnis ist herausragend für Villarreal. Der 2-0 in Österreich gewinnen, hat dementsprechend absolut die halbe Miete. Das wäre eine Monsterüberraschung, sollte Villarreal das noch verspielen. Ja. Und jetzt übrigens... Was wollen Sie da? Elfmeter?
Aber der Arm war ein bisschen
oben. Ja, der ist ja reingegrätscht, das darf kein Elfer sein. Falls er ihn überhaupt an den Arm schießt, ne? Jetzt nochmal, ich habe die Wiederholung hier.
Ah, Gesicht. Gut.
Er hat aber Glück gehabt, ne? Weil er den Arm ja wie so ein Torwart kurz draußen hat. Aber stark verteidigt, muss man auch sagen. Schöne, und ab. Das ist eine Puyol-Grätsche, ne? Mit allem reinschmeißen und dann mit dem Oberkörper blocken.
Gesicht.
Ja, oder Gesicht, was auch immer. Ja. Also 1-1, der Tipp geht auf.
Jo. Mein erster Tipppunkt an diesem Wochenende.
Echt jetzt?
Dein dritter.
Boah, ist das kläglich.
Ja. Ich habe ja sogar auf 0-0 bei Real getippt.
Also gedacht, liebe Coulés, liebe Barca-Fans, immerhin in einer Tabelle sind wir ganz oben, ja? In der Tiki-Taka-Tipp-Tabelle.
Hashtag Tiki-Taka-Tipps. Ja. Hashtag Glückwunsch. Ja, ich hole dich schon noch auf, sind ja noch ein paar Spieltage. Villarreal hat man also 2-0 da, das Rückspiel jetzt in dieser Woche schon in der Europa League, auch Real Sociedad ist dann wieder dran, gegen Manchester United gab es ja eine gute Packung, 4-0.
Hätte ich auch nicht gedacht, ne?
Nee, aber hat man dann ein bisschen auch gemerkt, Klassenunterschied eigentlich, fast schon ein bisschen auch wie bei Barca oder so generell dieses Thema, spanischer Fußball hat doch irgendwo nachgelassen.
Absolut.
und United da auch mit Tempo einfach wie schon PSG gegen Barca da die, selbst so eine junge und selbst schnelle Mannschaft irgendwie regelmäßig überholt.
Ja, ich glaube, da könnte man fast einen eigenen Podcast drüber machen, den man locker eine Stunde füllen könnte, woran es liegt oder generell das Thema La Liga ist nicht mehr die beste Liga der Welt, das war sie vor ein paar Jahren oder ziemlich lange, fand ich, vielleicht eine Dekade lang, wenn man so möchte. Auch untermauert natürlich durch die ganzen Siege in Europa und Champions League, aber jetzt seit, ich würde sagen, 2-3 Jahren hat La Liga absolut abgebaut und ja, kann einfach mit den nicht mehr wirklich mithalten und das siehst du auch tatsächlich bei solchen Spielen immer wieder, dass die spanischen Mannschaften da einfach abgebaut haben, warum auch immer. Gibt wahrscheinlich vielfältige Gründe, aber ja, das hat man in dem Spiel sehr, sehr schmerzhaft gesehen, hätte ich nicht gedacht. Also ich gedacht, unentschieden geht's aus, aber dass sie da dermaßen abgeschossen werden, auch wenn sie nicht zu Hause gespielt haben, weil es ja in Turin war aufgrund der Corona-Einreisebeschränkung, aber boah, so eine Packung kassieren ist echt heftig. Aber gut, kann sich immerhin Real Sociedad darauf fokussieren, nächstes Jahr wieder nach Europa zu kommen. Ja, also keine englische Wochen mehr. Ja. Immerhin.
Naja, sind ja auf gutem Wege. Jetzt Tabellenplatz 5 und nach 0-4 Niederlage gab es jetzt einen 4-0-Sieg selbst und Alexander Isak dabei sogar einen Hattrick erzielt und er ohnehin in richtig guter Form von den letzten, seine letzten 9 Spiele sind aus den letzten 6 Toren, letzten 9 Tore sind aus den letzten 6 Spielen gefallen, also er immer besser drauf. Im Rückspiel gegen United wird da jetzt nichts mehr gehen, aber man hat sich da jetzt auch in der Tabelle so ein bisschen abgesetzt. Villarreal jetzt eben wieder nur gepatzt, zum 13. Mal unentschieden gespielt, macht 4 Punkte Vorsprung jetzt schon auf Platz 6. Das ist doch schon mal Europa League-Kurs.
Ja, immerhin. Ne? Auch wenn sie natürlich in die Champions League wollen, aber das kann man sich, glaube ich,
auch schon... Das ist durch. Dafür wird Sevilla wahrscheinlich Montag gegen Osasuna gewinnen. Na, mal gucken. Wir haben beide zwar Sieg getippt. Was hat man noch? Granada hat natürlich auch gespielt. Da hat mich der 2-0-Sieg gegen Neapel durchaus überrascht oder Neapel dann auch eher enttäuscht. Die hatten schon auch ihre Chancen, aber irgendwie, ja, sollte es einfach nicht sein. So sollte es auch nicht sein bei Granada heute gegen Huesca. Haben zwar 1-0 geführt früh. Und auf einmal Huesca, der Tabellenletzte, schlägt dreimal zurück. Am Ende stand es dann 3-2 für den Tabellenletzten. Das war mal eine Überraschung.
Ja, so ein bisschen unser Spiel des Spieltags, wenn man so will, zumindest vom Ergebnis her, weil es ja einfach sehr, sehr kurios war. Gab einen Elfmeter, der verschossen wurde nach VAR-Intervention. Rafa Mir bolzt den an den Pfosten. Das Ding hat eine Delle bekommen, der linke Pfosten. So hat er den dagegen gescheppert. Ja, und danach hat er ja trotzdem noch getroffen. Von daher... Ja, sein Fehlschuss quasi. Oder hat er getroffen? Ja. Nee, hat er nicht. Nee, dann nicht mehr. Ich hätte gedacht, er hat getroffen. Ich habe das falsch gelesen. Nee, hat er ja nicht. Aber es hat ja trotzdem gereicht für Huesca natürlich ein super, super, super wichtiger Sieg. Die zwar immer noch Letzter sind, aber nur noch 2 Punkte Rückstand haben auf Rang 17, wo Eibar jetzt rangiert. Dementsprechend 3 Mannschaften mit 21 Punkten. Eibar, Elche und Valladolid. Und dann kommt schon Huesca. Also der Abstiegskampf ist brutal spannend geworden durch diesen
neuen Facht.
Sieg von Huesca. Ja. Auch durch den Sieg von Elche, den muss man auch erwähnen. Und dem neuen Trainer. Wir haben in der letzten Folge, haben wir es ja thematisiert, haben wir ein bisschen ausführlich auf Elche geblickt. Ja, direkt geklappt, ne? Mit Fran Escribá im ersten Spiel. Direkt Eibar im Monster-Abstiegsspiel 1-0 geschlagen. Ja. Tolles Ergebnis für Elche.
Das ist schon mal stark. Ich hatte ihn ja nicht mehr so große Chancen noch Hoffnung ausgerechnet, weil ja das nächste Programm einfach Hammer ist. Jetzt gegen Barca, Granada, Sevilla, Real, dann nochmal Sevilla. Also das von diesen 5 Partien, wenn du da 2 Punkte holst, glaube ich, kannst du auch zufrieden sein. Deswegen sehe ich da einfach weiter schwarz für Elche. Aber hey, da haben sie mich so gesehen jetzt schon überrascht, auch weil Eibar mich mal wieder enttäuscht hat. So ist jetzt dieser Abstiegskampf auch durch die Alaves 0-4-Niederlage jetzt weiter spannend. Da sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Teams, nur 3 Punkte auseinander. Getafe stürzt irgendwie auch ganz
wieder schön weiter. Wieder 1-0 verloren. Ich glaube, das habe ich getippt, wieder. Oder?
Jo. Ja. Gegen Betis.
Ja, ganz ehrlich, mittlerweile musst du ja 1-0 gegen Getafe tippen. Also entweder 0-0 oder 1-0, die können ja überhaupt keine Tore schießen. Und mittlerweile hält ja die Abwehr nicht mehr dicht und die sind ja völlig durch den Wind. Dementsprechend war das für mich ein ziemlich obvious Tipp, der auch aufging.
Betis war krass. Ein Tor, 2 Elfmeter und 3 Punkte für Betis. Canales hat ja verschossen und dann die
Glieder. Wieder verschossen übrigens, der hat im Pokal neulich schon verschossen und jetzt wieder. Also der kann das Elfmeterschießen gar nicht mehr. Aber es hat trotzdem gereicht, weil der Panda spät den Elfer reingemacht hat. Übrigens, der erste Elfer muss man ganz kurz thematisieren. Wir haben ja jetzt keinen Aufreger in der Folge gehabt. Aber wenn wir einen gehabt hätten, das wäre gewesen für mich. Also dieser Elfmeter an Borja Iglesias.
So in der Hand ins Gesicht
gewischt. Ja, naja, an den Bart hat er ihm gestreichelt und er sieht ihn ja nicht mal. Also er will das ja nicht mal. Er will ja quasi nur so einen Körper ein bisschen abschirmen. Stellt sich natürlich blöd an mit den Armen, aber erstens völlig unabsichtlich. Zweitens erwischt er ihn ja nicht mal annähernd so, wie Borja das macht, ne? Weil er das Schauspiel hat. Im Endeffekt wurde er am Bart touchiert oder am Kinn. Also ich hätte keine gepfiffen, dementsprechend fand ich es auch gerecht, dass Canales den verballert hat. Aber der zweite Elfer ist ja dann einfach dämlich, ne? Von,
war wieder
Chuckler war es, ne? Da stellt er sich einfach dämlich an, rennt ihn da ein bisschen über den Haufen. Dementsprechend, von Retafe nach wie vor zu wenig. Und Bordalas wackelt gewaltig. Wir haben es in der letzten Folge thematisiert. Da stimmt es wohl auch nicht mehr mit zwischen ihm und dem Präsidium. Ja. Und ich habe jetzt schon gelesen, Michel könnte in den Startlöchern stehen.
Michel Gonzalez.
Ich weiß nicht, welcher von beiden. Einer von beiden. Okay. Gibt ja zwei Trainer, die Michel heißen, der Ex von Huesca.
Ja.
Und
Die Reallegende.
Die Reallegende, aber ich weiß ehrlich, ich glaube, der von Huesca war es. Ich bin mir nicht, oder doch die Reallegende, ich weiß es gar nicht.
Der von Huesca dürfte ja eigentlich nicht.
Ja, eben, dann kann es ja nur.
Egal, da schauen wir mal, wenn überhaupt Bordalas entlassen wird, aber das ist jetzt, was waren es, nur ein Punkt aus den letzten 6 Partien, man ist die schwächste Offensive mit nur 17 Türchen, also, und das obwohl auch im Winter eben noch Leute hinzugeholt wurden, einfach, wenig Hoffnung da bei Getafe. Ich wollte auch noch was sagen bei Valencia gegen Celta, auch ein irres Spiel, 93 Minuten lang stand es 0-0 und dann noch in der Verlängerung 2 Tore gefallen für Valencia und mal wieder der Beweis, sage ich mal, dass Celta es ohne Aspas nicht kann. Also da ist jetzt die Bilanz, wo habe ich es? Aus 23 Spielen ohne Aspas hat Celta nur einen Sieg, 5 Unentschieden und 17 Niederlagen geholt. Autsch.
Autsch.
Aber hat dann eben für Valencia gereicht. 2-0 gewonnen am Ende durch eben 2 Treffer in der Verlängerung Nachspielzeit. Das ist auch so ein bisschen überraschend gewesen am Spieltag, weswegen ich eben nur einen Tipp richtig habe. Zwischen Athletic und Villarreal. So, jetzt sind wir wieder drüber. Was fehlt noch? Wir haben ja jetzt Real Atalanta getippt. Jetzt müssen wir noch Tipp abgeben für Chelsea Atletico.
Ja, ich habe kurz nachgeschaut, wenn du hier gequatscht hast. Es ist der Ex-Real-Legende.
Oh, Michel.
War schon der. Ich hatte ihn auch richtig auf dem Schirm, aber ich war kurz tatsächlich einfach nur verwirrt. Es ist auch spät, 23 Uhr Sonntagabend. Ja, da kann man mir auch mal ein bisschen geistige Umnächtigung zugestehen. Der hat ja
schon arbeiten.
Ja, Getafe schon mal gecoacht zwischen 2009 und 2011. Dann Sevilla, dann Piräus, Marseille, Malaga. Dementsprechend, der wird mit dem Getafe-Job in Verbindung gebracht, sollte Bordalas gegangen werden. Also wir bleiben dran. Vielleicht gibt es dann nächste Woche was. So, das noch kurz das. Und jetzt,
Was sagst du? Atletico gegen Chelsea, dein Tipp? Schönes 0-0.
Schönes 0-0. Nee, schönes. Boah, das ist schwer, ey. Schönes 1-1. Boah, 1-0 Atletico. Aber ein bisschen Wunschdenken dabei. Also, ich drücke ihnen ja die Daumen auch aus spanischer Flagge so ein bisschen. Ich hoffe, dass sie weiterkommen. 2-1 Atletico. 1-1. Boah, ich tue mich schwer. Ich sag 2-1 Atletico.
Ja, gut, 2-1 ist das notiert. Ja, die letzten Champions League-Spiele, die 4, haben wir beide keinen richtigen Treffer gelandet. Aber versuchen wir es nochmal weiter. Lazio gegen Bayern.
Boah. Die Bayern, richtig. Achtung, beieinander, mein Lieblingswort hier in diesem Podcast. In Frankfurt verloren gegen Bielefeld 3-3. Also normalerweise hätte ich gesagt, Riesenfavorit gegen Lazio, aber ganz ehrlich, ne? Mittlerweile alles vorstellbar.
Ja.
Unentschieden 1-1. In Lazio, ne, ist das Spiel.
Ja, ist dort.
Komm, 1-1.
Ich sag 2-1 Auswärtssieg. Sané ist ja doch irgendwie...
Ja, die offensichtliche Tipp natürlich auf die Bayern tippen ist ja nie verkehrt. Aber ich will mutig tippen.
Ja, und jetzt auch ganz obvious, City gewinnt 4-0 gegen Gladbach, oder?
Ja, 3-0.
3-0,
ja. Wobei in Gladbach, ne? Nee, die spielen neutraler Boden. Nee. Wo spielen die?
Oh, das weiß ich jetzt
Budapest, nicht. Budapest, Warschau, irgend sowas?
Boah. Keine Ahnung.
Dann sage ich 2-0, weil es neutraler Boden ist. Die können ja dann auswärts zu Hause 4-0 gewinnen, aber Hinspiel reicht ihnen 2-0.
Okay. Boah, wieder volle Folge. Wir sind über der Stunde. Hast du noch irgendwas? Was fällt dir ein?
Ich habe noch einen Nachtrag zu Aurelias Frage. Die habe ich nicht in Gänze beantwortet. Wie wirkt sich das auf die Entscheidung eines möglichen Verbleibs von Messi aus? Also quasi, ja, das Ausscheiden gegen PSG, das muss ich noch beantworten. Ja, tatsächlich hatte ich so ein bisschen das Gefühl, wenn sie hier eine Klatsche kriegen gegen PSG, dann könnte Messi dazu neigen zu sagen, es reicht einfach nicht mehr für Barca, für die Elite Europas, und dann neigt er vielleicht eher zum Abgang. Also ich glaube, es ist eine sehr schlechte Nachricht für die Hoffnung, dass Messi bleibt, dass Barca da A ausscheidet und B halt einfach wieder auf die Hörner bekommen hat. Ne? Also auch die Art und Weise. Aber nochmal, er möchte das erst im Sommer entscheiden. Man muss abwarten, wer Präsident wird. Wird es Laporta, ist die Frage, wie gut, ja, kann er Messi zureden? Wie gut ist das Verhältnis? Kann er ihn ein bisschen überzeugen? Da muss man einfach abwarten. Aber natürlich früh ausscheiden, auch noch dermaßen hoch verlieren, nichts Gutes, ne? Für die Verbleibhoffnungen.
Der Kapitän verlässt als erster das sinkende Schiff, ja. Mal schauen. Okay, wir haben jetzt natürlich durch Champions League eine englische Woche, aber Barca hat am Mittwoch Nachholspiel gegen Elche. Für dich immer noch keine freie Woche, mal Alex Hu.
Ja, die habe ich Wochen dann am Stück nach der Champions League, ne? Ab Viertelfinale.
Ja, dann müsste doch dann Länderspielpause eh auch
ja,
sein.
Gut, ja, gut, aber dann.
Also so meinst du das Ausscheiden? Ja, jetzt habe ich ihn. Ja, okay. Am Wochenende dann auch spannende Partien, weil Sevilla gegen Barcelona schon wieder.
Gottes Willen, ich will nicht.
Athletic Levante, Atletico gegen Levante. Nee, was habe ich hier? Das war Copa del Rey, Quatsch. Sevilla, Barça da. Und Villarreal gegen Atletico. Das war quasi deren Derby-Generalprobe. Und Montag dann königliches Duell Real Madrid gegen Real Sociedad.
Ui, zwei Partidazos am Wochenende. Oh. Richtig schwer. Also im Endeffekt kann man wieder mit Patzern rechnen von mindestens zwei der Top-Teams. Ja, Barca in Sevilla, ganz ehrlich, da gibt es nichts. Weil vielleicht gibt es einen Punkt, aber.
Im Punkt, ja.
Und danach übrigens das Copa-Rückspiel, ne? Direkt am Samstag, am Mittwoch. Also die duellieren sich auch direkt nacheinander.
Schön.
Ja. Dann wird ich freue mich, wie man meine Stimme enthören kann. Ich bin richtig euphorisch. Oh Mann, ey.
Schön, schön, schön. So wird dir nicht langweilig und die PlayStation kann weiter einstauben. Alright. Champions League hat man, La Liga hat man, auch die T-Meisterschaft noch offen. Ja, mehr oder weniger trotzdem, glaube ich, wird man jetzt beide weiter Geld auf Atletico setzen.
Ja.
Irgendein Schlusswort?
Nö. Ein Schlusswort? Ich bedanke mich bei den Patreons für die Unterstützung generell natürlich, immer sehr, sehr willkommen, freuen wir uns sehr darüber, und B natürlich ja über das Feedback, da gab es ja auch das ein oder andere, das ja sehr, sehr nett war, was uns sehr, sehr gefreut hat. Also Levi Herrmann hat uns da ein tolles Feedback hinterlassen, das war sehr, sehr nice, ging runter wie Öl bei uns, ne? Und auch, das ja, dass uns die Patrons A treu bleiben natürlich, B mit Fragen füttern, tolle Sache, danke dafür.
Tolle Sache. Danke dafür. Wann es uns wieder gibt, wissen wir noch nicht genau, wegen Reals Montagsspiel, vielleicht am Sonntag davor, also am 28. Aber ihr werdet es schon erfahren. Euren Feed habt ihr jetzt auch richtig eingestellt. Also dann kann nichts mehr schief gehen. Schön, dass ihr dabei wart, die Überstunde durchgehalten habt. Jetzt Champions League Woche. Hallo Madrid. Hasta la próxima.
Ciao, ciao. Servus.